Der Fußballverein Aston Villa hat seinen Spielern verboten, das Spiel Fantasy Premier League zu spielen, weil sie darüber die Verletzung von Jack Grealish verraten hatten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo mit seinem Lukas Podolski-Schal sitzen Mike fucking Werner.
Moin auch von meiner Seite. Lukas Podolski ist der Spieler mit den meisten Abschiedsspielen generell, oder? In der Fußballgeschichte. Der hat gefühlt jedes Jahr Abschiedsspiel. So kommt es mir zumindest vor.
Ja, ja. Und immer im Rhein-Energiestadion.
Ja, ich hatte auf jeden Fall für Deutschland eins, für Köln bin ich mir ziemlich sicher auch. Und jetzt für Sabsche auch noch.
Ja.
Ja.
Kommt jetzt die Doku, habe ich vorhin gesehen, auf Netflix.
Ich bin sehr gespannt. Ist auch ein Spieler, dem gönne ich eine Doku auch, weil der hat auch ein bisschen was zu erzählen, glaube ich. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein.
Ja, ist halt so ein geiler polnischer Atze irgendwie, ne? Also wenn der nicht Fußballprofi geworden wäre, dann wäre der irgendwie Maurer oder so kleinkriminell.
So klein, ja, Maurer. Würde ich schon sagen. Wir sind um 22.57 Uhr am Dienstagabend hier.
Ja.
Das Rückspiel der Zweit- und Drittliga-Relegation ist seit 20 Minuten vorbei gefühlt. Wir wollten das jetzt schnell aufnehmen, weil sonst morgen kriegen wir es nicht mehr hin und irgendwann muss man die Folge auch rausbringen, weil sonst ist es nicht mehr so relevant. Wir wollen ein bisschen aktuell bleiben. Vorher, bevor wir reinstarten, ganz schnell noch einmal Call to Action. Wir suchen für die Sommerpause wollen wir wieder ein Logo-Ranking machen von euren Dorf- und Amateurvereinen. Deshalb könnt ihr uns gerne Bilder schicken oder einfach den Namen vom Verein, dann suchen wir uns das Bild raus. Oder einfach auch direkt per Bild auf Instagram, 100% Podcast. Dann werden wir euer Vereinslogo wieder ranken. Das kam letztes Mal eigentlich ganz gut an. Und ansonsten auch Fragen gerne in die Kommentare oder auf Instagram könnt ihr gerne Fragen stellen zum Fußball zu uns.
Genau, weil wir gerade wieder ein Q&A planen, so ein bisschen die Sommerpause geplant haben. Dann noch, der Tippspiel-Sieger hat sich bei uns gemeldet. Ich habe vergessen, bis jetzt das Präsent einzupacken und loszuschicken. Das tut mir leid. Ich werde gucken, dass ich das diese Woche noch wegkriege. Das habe ich deswegen gesagt, weil nicht irgendwie das Gefühl aufkommen soll, wir hätten es vergessen oder wir haben jetzt gesagt, wir machen was und machen es nicht. Ich habe einfach noch nicht die Zeit gehabt. Ich werde jetzt gucken, dass ich es die Woche noch fertigstelle und dann hoffentlich am Wochenende oder Anfang nächster Woche dann losschicke. Daher bitten wir, ich, um Geduld.
Ja, kommt auf jeden Fall an. Keine Sorge. Und ja, wir haben heute vor allem die Relegation auf dem Programm, danach noch ein bisschen zweite Liga, emotionaler Rückblick, würde ich es mal nennen. Ja. Den fachlichen, taktisch-analytischen machen wir dann noch in den nächsten Tagen. Der wird dann auch noch online kommen. Da werden wir zwei Folgen noch aufnehmen für euch. Also dann mit jeweils 9 Mannschaften pro Folge. Könnt ihr euch noch drauf freuen. Aber ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr lang drum rum. Wir gehen direkt rein. Und weil es jetzt natürlich so gerade aktuell ist, starten wir auch mit Rot-Weiß Essen gegen die Spielvereinigung aus Fürth. Das war auch schon wieder Fußball, ne? Also ich stand gerade völlig fertig im Wohnzimmer mit Puls ohne Ende. Ich muss sagen, ich war in dieser Relegation nicht neutral. Ich habe Rot-Weiß Essen die Daumen gedrückt, aus persönlichen Gründen. Und ich hätte mich gefreut, die in der zweiten Liga begrüßen zu dürfen. Aber muss auch sagen, dass Fürth da alles reingelegt hat und letztendlich die qualitativ bessere Mannschaft war. Und deshalb auch da herzlichen Glückwunsch erstmal zum Klassenerhalt.
Ja, zum Verspäteten. Bevor wir so richtig reingehen, ich glaube, wir schließen uns der Fürther Fanszene an, wenn wir sagen, Relegationsspiele abschaffen oder zumindest mal das Konzept Relegation ändern. Auch wenn es jetzt das Beispiel für alle Verfechter der Relegation gegeben hat, dass Paderborn den Erstligisten geschlagen hat. Aber ja, dass wir beide kein Fan von der Relegation sind, auch wenn wir selber davon schon profitiert haben,
aber ist auch ja schon auch
längst bekannt.
Ja. Ja, wir haben auch schon dadurch Schaden genommen durch die Relegation eben gegen Wolfsburg.
Aber deswegen finde ich es immer ehrlich, wenn sich Fans sehen, die sich gerade in der Relegation befunden haben, wie Fürth in dem Moment, sich trotzdem dagegen aussprechen, weil das zeugt einfach davon, dass der Fußball größer ist oder die Machthaber dahinter, als dann der eigene Verein.
Och, ich finde immer so schade, dass kein Kommentator weiß, diese Spruchband richtig einzuordnen, weil der Spruchband gab es ja jetzt letztes Jahr bei uns, jetzt bei Fürth, es gab sicherlich auch schon an anderen Standorten. Und es geht ja darum, ist ja genau wie mit Videobeweis abschaffen, wenn der dir was zugutekommen lässt oder nicht, ist egal. Es geht darum, für größere Werte dann auch einzustehen. Und klar, mal profitiert man davon auch, aber es geht ja darum, den Fußball irgendwie fair zu gestalten. Und dann gehört es halt dazu, dass eine Mannschaft, die 70 Punkte in der dritten Liga holt, sich über 38 Tage Spieltage oben beweist, dass die dann auch den Aufstieg verdient hat. Und eine Mannschaft, die
26?
Wie?
Die 26 Punkte geholt hat in der ersten Liga.
29 waren es, ja.
29, ja, meinetwegen auch das.
Ja, dass die aber dann nicht mehr die Chance bekommen sollte. Da finde ich auch gutes Spruchband der Fanszene von Fürth. Das Hinspiel war ja aber erstmal in der Hafenstraße. Sie hätten 85.000 Karten verkaufen können. Und es gab noch eine kleine Stichelei nach Duisburg. Hat mich super abgeholt, dass man da den Torpfosten organisiert hat von Duisburg, wo Bulic gegengeschossen hat. Ich fand die Aktion witzig. Es ist keine Person zu Schaden gekommen. Klar, da entsteht ein Sachschaden und sicherlich auch irgendwo Einbruch. Aber ja, durch sowas lebt auch Fußball.
Genau das macht ein gesundes Maß an Rivalität aus, finde ich. Also, wie du meintest, es werden keine Personen verletzt, es werden keine Dritten verletzt, sondern es ist einfach wirklich nur eine Stichelei von Partei A gegenüber Partei B. Und ich konnte mich auch dafür sehr begeistern. Ja, und eigentlich sieht es ja auch ganz gut aus, nach dem Hinspiel zumindest für Essen, weil sie das Hinspiel mit 1-0 gewinnen. Ich fand es sehr, sehr kampfbetont und das hat mich auch abgeholt. Also, wer die Relegation gesehen hat, Furtke und Hüning, die haben sich da wirklich viel gegeben und wenig genommen und das hat mich schon sehr abgeholt, muss ich sagen. Also, das war, keiner hat da zurückgesteckt, beide haben das Maß voll angenommen. Ich fand dann doch, dass Essen das sehr, sehr gut gemacht hat, haben es gut aufgespielt und Fürth kam so ein bisschen schleppend nach vorne, hatten dann diesen einen Fernschuss von dem, der einmal an die Latte ging, sonst fand ich, dass die Anfangsphase dann doch viel geprägt war von Dynamik, Zweikämpfe, solche Sachen.
Ja, würde ich erstmal nicht widersprechen. Ich fand, der Schiri hat auch die Linie vorgegeben. Ich fand eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, bei der Footcoy-Hüning-Szene, bei der ersten von Footcoy, da geht natürlich nur ein Mann, der Ball ist weg, da kann man über Gelb nachdenken. Es gibt Schiris, die das zeigen. Ich fand aber, dass die Linie vom Schiri dann konsequent war, es im zweiten Teil bei Hüning gegen Footcoy dann andersrum auch nicht mit Gelb zu bestrafen, sondern nur mit Foul. Von daher kann ich damit leben. Ich fand Fürth etwas klarer mit Ball, natürlich auch, weil sie der Zweitligist sind. Ich fand, was man oft hat, das kennt man auch selber, wenn man Fußball spielt, Intensität in der Defensive endet schnell in Hektik mit Ball. Das fand ich, hat Essen ganz gut beschrieben vorne, dass man da einfach ein bisschen zu hektisch agiert hat, einfach Bälle ungenau gespielt hat und dann ja auch Optionen liegen gelassen hat. Ja, so chancenarme erste Halbzeit auf jeden Fall. Stadion war auf jeden Fall trotzdem gut angezündet. Zweite Halbzeit kommt Fürth leicht besser raus. Sie haben diesen einen Rigotta-Abschluss, wo er per Übersteiger nach innen zieht und dann auf die lange Ecke zielt. Der ist aber nicht perfekt platziert. Und dem hat dann noch einen Distanzschuss, der recht knapp vorbeigeht. Und dann, finde ich, gibt es den Knackpunkt im Spiel. Essen presst dann irgendwann hoch an. Prüfrock wird angespielt und spielt mit einem schwachen Linken. Ist Rechtsfuß, ne?
Ja.
Er spielt mit einem schwachen Linken den Ball übers Standbein rüber. Und der misslingt ihn und Müsel nimmt das Ding direkt auf den Fürther Kasten. Prüfer kann noch retten. Aber ich fand, du hast dann gemerkt, das Stadion und auch die Mannschaft hat dann gemerkt, hier geht was. Also wir sind hier dran, wir halten hier mit, wir können jetzt mutiger sein. Weil das, fand ich, hat Essen vorher noch so ein bisschen gefehlt.
Ja, und das soll ja auch belohnt werden, weil sie in der 61. Minute dann den Führungstreffer erzielen können. Das ist ein Freistoß vor der 16er Kante, den Müsel aufs Torwart-Eck draufzieht. Im Interview nachher meinte er, er hat gesehen, dass der Torwart nicht der Größte ist und dachte, er probiert's einfach mal. Genau die richtige Entscheidung im Nachhinein natürlich, weil der auch einfach sehr, sehr stark geschossen ist, mit viel Schnitt, aber auch mit viel Tempo aufs Tor Und genau das, was Müse im Interview gesagt hat, ist, dass Prüfrock mit 1,80 wirklich ein sehr, sehr kleiner Torwart ist und da halt dann auch das Nachsehen hat.
Ja, aber ich glaube auch mit 1,90
wäre schwer geworden.
Den hängt er da schon ziemlich gut rein. Ich finde, zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Foul doch sehr strittig ist von Srebrenica Mizuta. Ist für mich kein Foul, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite darf Fürth froh sein, dass das Ding zu 11 zu beenden, weil dem nochmal einen an der Außenlinie schön umflügt. Und der hatte schon gelb. Also ja, es gleicht sich dann irgendwo aus. Essen hat dann aber Oberwasser auf jeden Fall nach dem 1-0. Also Fürth ist dann schon damit beschäftigt, erstmal nicht das zweite zu kassieren. Und Essen drückt so ein bisschen ohne diese ganz große Chance, würde ich sagen.
Ja.
Aber letztendlich, ja, eine wahnsinnige Energieleistung von Essen und ein verdienter Sieg im Hinspiel. Ich fand, es gab zwei Man of the Matches für mich. Also einmal Müsel mit dem Tor natürlich, aber auf der anderen Seite auch Hüning, der einfach Footcoil im Zaun
einfach kalt gestellt hat. Ne?
Ich fand, das war fast noch wichtiger für das Hinspiel auf jeden Fall, wie er das gemacht hat, sich da wirklich an ihn geklammert hat. Mit allem, was er hatte, hat er das sehr gut gemacht.
Ja, würde ich auch sagen. Und damit geht Essen mit einem dicken Faustpfand auf den Rohnhof oder in den Rohnhof. Und das führt sich jeder Chance bewusst ist und sich auch sehr, sehr bewusst war, dieses Spiel auch noch drehen zu können. Das haben sie in den Interviews schon verlauten lassen. Und so ging das ja dann auch mit dem Spiel rein. Ich konnte nicht so viel sehen, ich hatte selber ein Spiel, deswegen würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen. Ich konnte erst zweite Halbzeit sehen, weil wir so schnell aufnehmen, gibt's doch keine Highlights.
Nee, das stimmt. Ich habe zum Glück mitgeschrieben fleißig, ich habe das Spiel auch sehr aufmerksam verfolgt. Also ich hatte Essen ein bisschen anders erwartet erstmal, ich hätte gedacht, dass sie es grundsätzlich defensiver versuchen. Dem war aber gar nicht so, ich fand schon, dass sie da auch ihre Chancen in der Offensive gesucht haben. Sie haben einen 5-2-3 gegen den Ball angesetzt. Letaif hatte die erste Chance, das war so nach einem Konter, wo Essen einmal einen Fehlpass gespielt hat, da haben sie was angeboten. Der Schuss ging dann aber an der rechten Seite vorbei. Und dann kommen wirklich Schlüsselszenen. Also Essen ist heute an sich selbst gescheitert. Nach 10 Minuten gibt es einen Einwurf in der vierten Hälfte, den man ins Zentrum bringt auf Zwajkowski, spricht man so aus, ne? Circa. Der legt den Ball dann an Ziereis vorbei, das geht dann auch ein bisschen zu einfach und steht auf einmal frei vor Prüfrock. Ist halt gelernter Sechser, der Abschluss ist dann zu zentral und Prüfrock kann das Ding parieren. Genau, und dann, ja, hast du halt ein zweikampfgeprägtes Spiel wieder. Also, wenn du reingrätschen willst, sag Bescheid, ne? Ich kann das sonst die erste Halbzeit hier einmal abrappen.
In der ersten Halbzeit fällt ja vor allem dann noch das 1-0. Ich hatte es im Audiokommentar gehört. Du kannst ja sagen, wie das ungefähr war. Also Fürth setzt sich nach vorne durch, hat dann eigentlich, ich glaube, schon zwei Schusschancen, die dann nicht mehr ganz geklärt werden können. Und am Ende ist das Footcore, der den Ball irgendwie über die Linie stochert. Passt das ungefähr?
Ja, circa. Also Rigotta kann in den Strafraum eindringen. Also sind vier Essener drumherum, aber er ist halt im Strafraum und dann ist er irgendwie immun, weil du ihn nicht auch, kannst den Elfer nicht riskieren. Legt dann irgendwie auf Klaus quer, dann springt der Ball irgendwie weg und Klaus ist vor Golds dran, legt dann auf Footcoil rüber und ja, der steht dann richtig. So ungefähr war's. Und Essen. Ja, irgendwie bitterer Rückstand für RWE, weil also Zweikämpfe hatte Fürth klar auf der Seite. Ich fand, einen richtig guten Move von Vogel war, Bancé reinzunehmen. Der hat 268 Tage kein Profispiel mehr gemacht, weil er verletzt war. Der hat aber auf der 6 mit Will richtig was weggemacht. Er hat da wirklich viele Zweikämpfe geholt. Und ich glaube, Fürth hat auch eine Zweikampfquote von weit über 50%, also deutlich mehr.
Bancé hat eine 67%ige Zweikampfquote. Also der hat da gut reingeruppt.
Was noch eine Szene war, die man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist der Konter noch vor dem 1-0, den Essen fahren kann. Das ist ein 3-2 Konter, also Überzahlkonter, wo das Zentrum den Ball nach vorne treibt. Der Ball geht dann auf die linke Seite zu Safi raus. Und er kann sich den Ball eigentlich auf den linken Fuß vorlegen und abschließen. Er verweigert aber seinen schwachen Fuß und legt sich Ball auf rechts, wo klar ist, dass er jetzt geblockt wird. Und also das sind dann halt Szenen, die du dann einfach ausnutzen musst. Und das haben sie halt auch noch schlimmer in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht geschafft.
Ja, es ist, geht ja eigentlich auch richtig schlimm für Essen in die zweite Halbzeit rein, weil es sind gerade mal 2 Minuten gespielt, da steht schon 2-0. Ich war gerade noch Hände waschen und komm wieder, dann sehe ich halt, wie oben die Anzeigetafel umschwingt. Was ich da sehr, sehr gut gemacht fand von Fürth, dass sie wirklich das Zentrum oder die Box so krass überladen haben, dass es gar keinen freien Spieler mehr gab, der auf Rigota draufgehen konnte. Dann muss man aber auch sagen, Abiyama und ich glaube Koska war es, glaube ich, ein absolutes Missverständnis, wer da was macht. Und dann hat Rigota Platz, zieht ins lange Eck, wie im Hinspiel, nur dass er diesmal halt reingeht. Aber dass sie diese Box, ich nenne es mal crashen, aber vor allem spielerisch und manntechnisch so überladen haben, dass die Unterschiedsspieler wie Klaus und Rigota dann ihre Räume gefunden haben, das war dann schon auffällig bei Fürth. Und das war dann ja auch die stärkste Phase von Fürth, weil sie da wirklich Druck gemacht haben, weiter dran geblieben sind, aufs Dritte gehen wollten und gegangen sind. Und Essen hat echt bis zur, ich würde sagen, 65., 70. Minute gebraucht, bis sie sich da so ein bisschen freigeschwommen haben.
Ja, zum 2-0 nochmal. Ich würde den Fehler schon irgendwie bei Abiyama sehen. Mhm. Weil der fällt ohne Grund einfach weg nach hinten und dadurch gibt der Rigota seinen starken Fußpreis. Also das war einfach ganz mies verteidigt. 2 Minuten auf dem Platz. Da hast du das Spiel komplett außer Hand gegeben. Danach haben sie ja noch die Chance, wo ein Schuss geblockt wird und Koska auf einmal auch frei vor Prüfrock steht. So eine halb linke Position. Mhm. Und auch der Abschluss, das ist eine hochprozentige Chance und der Abschluss ist so harmlos. Prüfrock hält das Ding fast fest, glaube ich.
Ja.
Das war dann quasi der zweite, dritte, vierte hochprozentige, den sie liegen lassen. Und es sollten ja noch ein paar kommen, weil RWE danach natürlich erstmal den Druck überstehen muss, danach aber auch anpasst. Und zwar bringt sie Brumme auf links rein für den linken Flügel und Reisig für die 6. Also man stellt dann von 5-2-3 auf 4-3-3 um und versucht dann wirklich Dampf zu machen, was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat.
Ja, würde ich auch sagen, sie kommen ja auch zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer, nur dass Kuba Potocznik dann ein Stück weit im Abseits war, im Nachhinein doch sehr, sehr offensichtlich. Und dann hat man ja so mit Essen die größte Chance, nachdem Abiyama einen Kopf an den Pfosten setzt und Müse aus 5 Metern den Ball 8 Zentimeter über der Grasnarbe sich denkt, boah, den muss ich mit dem Kopf drücken. Obwohl, also jeder Kreisligaspieler haut den mit dem Fuß. Und du hattest vor mir gesagt, was ist diese Aversion von Profikickern, immer alles mit dem Kopf machen zu wollen?
Ich saß fassungslos vorm Fernseher, wirklich.
Ich habe ihn schon drin gesehen.
Ich auch. Ich konnte nicht glauben, was ich da gesehen habe. Also erstmal habe ich den Kopfball schon drin gesehen von Abiyama. Auch. Gut, das ist Pech. Aber danach ist es einfach Unvermögen. Also muss man ehrlich sagen, Müsel ist der tragische Held dieser Relegation. Mhm. Also das, was Bulic bei Duisburg am letzten Spieltag war, ist Torben Müsel in dem Moment jetzt für Rot-Weiß Essen gewesen.
Ja.
Der muss halt einfach rein und das ist die 5. Großchance. Und danach haben sie ja noch eine. Sie haben ja noch diesen komischen
Mitsuta-Abschluss,
genau,
wo er den völlig überhastet nimmt.
Kopfball in Lauf von Mitsuta. Und der hat schon lange Spielzeit in den Beinen und ist auch platt, aber den setzt er auch so harmlos am Tor vorbei.
Also, der hätte auch noch 2-3 Meter gehen können. Zumindest mal in den Strafraum rein.
Ein Kontakt hätte er noch gehabt. Weil dann kam, glaube ich, Elvedi oder Ziereis.
Ja. Man muss aber auch sagen, dass Fürth alles wegverteidigt, was es gibt. Waren ungewohnt stabil in der Defensive, vor allem in den Luftzweikämpfen. Und haben es aber auch gleichzeitig immer wieder geschafft, sich nicht komplett hinten reindrücken zu lassen. So dass man immer mal wieder für Entlastung sorgen kann. Und auf Essener Seite, ich glaube, die hätten noch 8 Stunden spielen können. Und an dem Tag wollte einfach keiner reinfallen. Fabi Klos hat das gesagt, der meinte, er ist wirklich unparteiisch, aber es tut ihn einfach leid für Essen, dass die kein Tor heute kriegen. Weil man hat es irgendwann gemerkt und man hat es auch in der 94., 95. Minute gemerkt, der ist dann auch einfach der Glaube geschwunden und ja.
Boah, ich habe selten, so einen Chancenwucher gesehen, ehrlich.
Ja.
Also das war wirklich krass, auch nicht nur also ich fand ja nicht mal unbedingt die Anzahl an Schüssen, aber die Qualität der Abschlüsse, also die Qualität, also aus der Position, weil die Qualität vom Abschluss war scheiße. Verstehst du, was ich meine? Die Situation war top, aber du...
Hoher XG-Wert, aber kein hoher XG-on-Goals-Wert.
Genau. Ja. So kann man es auch beschreiben. Fürth auf der anderen Seite hat auch einfach von der Aura von Noel Footkoi gelebt und Wochen und speziell nochmal heute den Klassenerhalt einfach ihm zu verdanken auch, dass der dann nicht mal mehr offensiv gemacht hat, aber energetisch und auch gegen den Ball und wir einfach 5 Essener ständig genervt hat, das war schon krass.
Das war heftig. Bleibt natürlich jetzt zu gucken, wenn man so ein kleines Fazit ziehen kann oder so einen kleinen Ausblick. Chogota wird gehen, auch hier wieder Mitentscheider des Spiels. Footkoi ist gegangen schon oder wird jetzt auch gehen. Ich bin mal gespannt, wie wir vor allem offensiv dann auffangen können. Ich weiß gar nicht, wie der Stand bei Letaif ist, ob der ausgeliehen ist oder ob sie ihn im Winter verpflichtet haben.
Oh, ich hab's wieder vergessen.
Ich war der Meinung, er war noch geliehen.
Wo kam der nochmal her?
Boah, Tel Aviv oder ist das jetzt ausgedacht?
Keine Ahnung.
Ich bin mir da wirklich unsicher.
Warte, vielleicht krieg ich's kurz ergoogelt, schnell.
Ja, warte, er ist geliehen von, also Sparta Rotterdam. Wie hab ich denn, irgendwer kam noch von irgendeinem,
ich weiß nicht, Arifi?
Sparta Rotterdam,
Arifi war doch aus der finnischen Liga?
Jetzt. Ja, stimmt, ja, das, Kups, ja, ich seh's gerade. Ja, also, ich finde, Letaif hat schon genug gezeigt, um ihm noch ein Jahr zweite Liga zu geben, wenn es natürlich finanziell möglich ist.
Er hat einen Marktwert von 1,3 Millionen. Und Vertrag, es läuft aus, anscheinend, laut transfermarkt.de. Ja, sollte man reingehen. Sag ich ganz ehrlich, weil es bricht qualitativ, ja, 2/3 von dem Dreigestirn da vorne brechen halt weg. Und also ohne Footcore hältst du die Klasse nicht. Bevor wir noch zu RWE kommen kurz, Fürth kommt mit einem ganz dicken blauen Auge davon.
Ja.
Also, ja.
Wie stehst du so zu der Thematik Heiko Vogel weiterhin?
Finde ich eigentlich gut, dass du die Frage bringst. Ich habe meine Meinung nämlich so ein bisschen zu Heiko Vogel geändert, weil so langsam hat er mich so ein bisschen überzeugt, in dem Sinne, dass er wirklich es geschafft hat, diese Mannschaft an der Stange zu halten. Mhm. Also Fürth war ja ab so Beginn der Rückrunde schon von vielen so Kandidat Nummer 1. Und diese Mannschaft hat wirklich gegen viele Widerstände es geschafft, ihre Defensive so halbwegs zu stabilisieren. Offensiv lief, also das konnten sie immer. Und in diesen entscheidenden Momenten waren sie einfach da. Und das hat auch Heiko Vogel zu verantworten, finde ich.
Ja, würde ich prinzipiell mitgehen, dass man offensiv natürlich auch quasi seiner Qualität irgendwie auf Zufälle und Einzelqualitäten angewiesen ist, ist kein Geheimnis. Da muss man sich aber auch nicht mit verstecken, finde ich. Also wenn man halt diese Art Fußball fährt, dann ist das so. Dass jetzt Fürth nicht den ansehnlichsten Fußball der Liga gespielt hat, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Letztendlich muss es aber nicht immer ansehnlich sein, es muss nur erfolgreich sein. Und das war ja in dem Sinne erfolgreich, dass man die wichtigen Spiele, die man ziehen musste, gegen Düsseldorf, jetzt gegen Essen im Rückspiel, dass man die auch gezogen hat.
Ja, würde ich auch sagen. Und zu RWE, natürlich jetzt extrem bitter. Ich glaube, also die Hinrunde war, glaube ich, nicht so ideal, wenn ich richtig liege. Aber die Rückrunde haben sie jetzt schon eine Serie hingelegt. Dann hat man sich's halt selber verbaut, den direkten Aufstieg. Also, dass man da in Cottbus das 3-1 außer Hand gibt, dann dieser Betriebsausfall gegen Stuttgart 2, das 6-1, und dann hat es ja wieder dieses emotionale Hoch mit Ulm und jetzt dann das Hinspiel, wo du ja auch dachtest, also kein Essener hat gesagt, wir sind aufgestiegen jetzt, ne? Die dachten auch, das Rückspiel, die wussten ja auch, wie Fürth am letzten Spieltag gegen Düsseldorf aufgetreten ist, aber 70 Punkte geholt und nicht aufgestiegen, das ist einfach immer so bitter.
Das ist wirklich bitter. Dennoch glaube ich, dass wir viel von Essen in der zweiten Liga sehen werden, rein manntechnisch. Also
das ist Tom noch Müsel, bitterere, ne?
Das ja, jetzt. Das stimmt. Tom Müsel hat viel Werbung für sich gemacht, ist ja, glaube ich, auch schon bei vielen Zweitligisten gehandelt. Mitsuta, auch ein geiler Spieler irgendwie, hat mich sehr abgeholt über die beiden Spiele. Dann finde ich, Yannick Hoffmann hat sich sehr empfohlen über den rechten Wingback-Flügel. Da gibt's, glaube ich, schon viel abzugreifen.
Ja, Golz, wenn noch wer auf Torwartsuche ist, führt vielleicht. Also, ich bin nicht überzeugt vom Prüfrock.
Ich auch nicht.
Hüning auch. Hüning ist ja noch sehr jung, hat noch Vertrag.
Aber Hüning ist mir die Sample-Size zu klein.
Ja, das stimmt, aber da werden Vereine anklopfen, glaube ich.
10 Spiele gemacht. 10 Spiele dritte Liga, das ist schon wenig.
Ja gut, aber du hast gesehen, was er kann. Jetzt auch, ich habe auch noch nicht viel von ihm gesehen, aber wenn du den Torschützenkönig aus der zweiten Liga ein Spiel komplett abmeldest und das zweite Spiel hat er jetzt auch keinen Fehler gemacht, fand ich.
Mhm.
Also ich glaube schon, dass da eventuell mal Anfragen kommen zumindest.
Ja.
Da muss halt der Preis stimmen, ne?
Das sowieso. Wollen wir weiter?
Ja, ich glaube, herzlichen Glückwunsch ans Kleeblatt und
genau.
Essener Kopf hoch, nächstes Jahr nochmal angreifen.
Ja, das sagen viele Paderborn-Fans wahrscheinlich seit Jahren, nachdem letztes Jahr Kwasniok gegangen ist mit der Aussage, dass man bei Paderborn die finanziellen Mittel nicht reichen würden, um, ich glaube, in die Bundesliga aufzusteigen, so ungefähr hat das gesagt, hat sich Ralf Kettemann gesagt, scheiß auf finanzielle Mittel, 1,3 Millionen im Sommer müssen reichen, um die Wirtschaftsgroßmacht aus Niedersachsen niederzuringen. Und genau das hat Paderborn geschafft. Und
seitdem scheint mir die Sonne aus dem Arsch.
Wirklich, ich bin heute aufgestanden und ich habe mich gefühlt, als hätte ich selber gespielt, als hätte ich selber diese Relegation gewonnen. Ich hatte so gute Laune wie ewig nicht mehr und du weißt gar nicht, mit was für einer Genugtuung ich gestern da in die grüne Kurve da hinten reingeblickt habe und diese Blicke gesehen habe. Und es gab ja auch ein Public Viewing irgendwo in Wolfsburg, wo es dann von der Braunschweiger Zeitung auch noch so Bilder gab, so eine Bildershow, und die habe ich mir mit einer Genugtuung angesehen. Das glaubst du gar nicht. Es ist wundervoll.
Gehe ich auch mit, das hat mich absolut abgeholt. Das war ein großer Tag für den deutschen Fußball und für die Bundesliga.
Ja.
Das war auch so, weil es so unverhofft war. Wir haben ja beide, unsere Tipps waren ja, also meiner war 2-0, 2-0, also 4-0 Wolfsburg, und deiner war, glaube ich, ähnlich, ne?
Ja, 3-1, 2-0 oder so, ja.
Ja, also recht klare Nummer. Einfach aufgrund der Marktwertunterschiede. Ich meine, wir haben 40 Millionen gegen 234 Millionen. Und ja, wir gehen einfach mal ins Hinspiel rein, würde ich sagen.
Wolfsburg, und da gehen wir aus dem Hinspiel auch schon wieder raus.
Ja, ein bisschen kann man ja schon dazu. Ja. Wir müssen ja auch eine Stunde füllen hier, ne?
Stimmt.
Paderborn auch extrem ersatzgeschwächt, ne? Das hat's ja noch mal schwerer gemacht, dass sie da ohne Obermeier, Götze, also Götze nur von der Bank, und Bauer anreisen. Und am Anfang haben sie es ja schon versucht, aktiv zu gestalten. Also irgendwie mutig auch, die eigenen Chancen zu suchen. Nach und nach hast du aber gemerkt, dass Wolfsburg da schon zumindest Spielkontrolle erlangt.
Ja. Würde ich auch mitgehen. Was dann bei Wolfsburg, finde ich, so auffällig war, ist einfach erstmal eine gewisse Standardstärke, die sie so entwickelt haben. Also da, vor allem Freistöße und natürlich dann noch Ecken, waren sehr auffällig, und dann hat man einfach versucht, mit Dagim schnell in die Tiefe zu kommen, schnell aufs Tempo zu drücken. Auch Jenan Pejcinovic, der ist 1,94 groß, aber der ist auch zügig unterwegs, Alter. Das hat mich echt überrascht, der hat echt Tempo im Arsch.
Das ist halt das Bundesliga-Niveau. Also Pejcinovic hat ja auch 8 Buden gemacht, und in der Bundesliga bist du halt mit 1,90 trotzdem schnell.
Ja, das ist geil. Kann ich irgendwie ab. Auch wenn er jetzt die falschen Farben hat. Ich glaube aber, dass da irgendwelche Bundesligisten da schon wedern werden, weil der wird sich kein Jahr zweite Liga antun. Also der ist zu gut dafür. Dann noch positiv herauszuheben, aber auf Paderborner Seite, und zwar im Tor. Dennis Simon, Digga, mit 19 Jahren, spielt er da eine Bierruhe weg. Das ist Wahnsinn, ist das.
Ey, Wahnsinn. Wir sind ja schon seit mehreren Monaten auf dem Hype-Train auf jeden Fall. Ja, also wenn ich
führe das Ding, Alter. Ich kipp da immer Kohle hinter.
Wenn ich der VfB Stuttgart wäre, Nübel ist ja anscheinend auf dem Absprung. Ich würde den sofort zur Nummer 1 machen und den längsten Vertrag hingeben, den ich geben kann. Ich finde, ich bin so überzeugt von dem auch in Interviews, wie er sich da gibt mit 19 Jahren. Also was der da für eine Klarheit schon hat.
Ich hab,
das ist was ganz Besonderes.
Ich habe beim Hinspiel, habe ich mit der Mannschaft geguckt und da meinte ich, in 2 Jahren wird er mit uns zur EM fahren. Und da bin ich weiterhin überzeugt von. Also meinetwegen, ich sag nicht als Nummer 1, aber er wird auf jeden Fall im Kader dabei sein.
Also ich sag mal so, mit Urbich, Atubolo, Backhaus und Simon hast du 4 Torhüter, die du da ohne Probleme die nächsten Jahre reinstellen kannst.
Und das ist ja irgendwie das Geile an Deutschland. Es kommen ja immer welche nach.
Ja, und dann spielt trotzdem Neuer.
Was soll das? Anderes Thema.
Zweite Halbzeit. Paderborn geht's dann schon defensiver an. Also am Anfang war es ein 5-2-3. Da ziehen sie dann einen in die Reihe hinter zurück und laufen dann vor allem ab der 60. oder so mit Tigges und Michel vorne an. Auch ein geiles Duo irgendwie, finde ich. Und sie werfen dann alles rein. Wolfsburg zeigt genau, warum sie in dieser Relegation stehen. Da fehlt ja so der Überraschungsmoment, die Kreativität und auch mal eine Tempoverschärfung. Die spielen die haben die ganze Zeit nur den Block gespielt und wieder hintenrum und dann gab's Foul, Ballverlust, Fehlpass, Einwurf, was auch immer. Aber Gefahr aus dem Spiel ging gegen null.
Ja, würde ich mitgehen. Die größte Chance hat dann noch Paderborn auf anderer Seite, weil Bebia Grabara schlägt und Wavro und ich glaube, es war Mele, im letzten Moment da irgendwie im Kollektiv auf der Linie klären können. Dann gibt es noch Arne Sticker, gelb-rot, die innerhalb von 2 Minuten fällt.
Ja, die dem für, nicht gesehen hat.
Die dem nicht gesehen hat, die, finde ich, sieht er aber auch völlig zurecht, also geht in Ordnung. Hatte dann zur Folge, dass Paderborn im Rückspiel eigentlich ohne richtigen Wingback oder
Er war der Ersatz. Also das war jetzt in einem Rückspiel der Ersatz vom Ersatz und eigentlich war der nur zurückgezogen. Also Müller war es ja dann.
Ja.
Also 0-0 im Hinspiel ist natürlich für Paderborn ein Riesending, weil, also ich glaube, Kettemann hat es im Interview gesagt, man hat es geschafft, aus 2 Spielen 1 zu machen.
Ja.
Und aus Wolfsburger Sicht, also als Klassenhörer willst du natürlich beide Spiele gewinnen, aber vor allem dein Heimspiel.
Mhm.
Und klar hatten sie mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse. Aber klar 1,17 XG zu 0,57, aber ich fand nicht, dass das unverdient war, das 0-0.
Nö, fand ich auch nicht.
Ich dachte halt, was man schon gesehen hat, dass Paderborn da wirklich mit 120% investieren musste. Und so ein 0-0 zu halten. Und ich dachte mir schon fürs Rückspiel, ob die das nochmal so hinkriegen.
Ja, und es sollte ja auch erstmal viel danach aussehen, dass sie es nicht hinkriegen, weil Wolfsburg sehr, sehr gut in das Rückspiel reinkommt. Nach 3 Minuten ist es angesprochen Dagim. Tiefer Ball auf ihn, der dann im Rückraum Bischinovic findet, der einen sehr guten, platzierten Abschluss nimmt zum 1-0. Wie Wolfsburg es da gespielt hat, war eigentlich ganz ordentlich gemacht, weil erstmal bietet sich Eriksen kurz an, dadurch zieht er Hansen so ein bisschen raus. Der freigewordene Raum wird dann von dagegen belaufen. Und dann hat es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Scheller oder so, hat es nach dem Spiel nochmal zusammengefasst und meinte, der Pass in den Rückraum muss eigentlich, also da haben die Sechser einfach, sind zu spät in die Rückwärtsbewegung gekommen, dadurch war der Platz dann halt für Pešinović frei. Scheller war so ein bisschen angeleimt. Also da einfach so ein bisschen. Ja, also ein paar kleine Fehler, die dann halt von einem Erstligisten schnell mal ausgenutzt werden.
Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also du kannst einen Ball, wenn du als IV in Richtung eigenes Tor sprintest, der kommt dann in deinen Rücken, du hast keine Chance, da irgendwas zu verteidigen. Du kannst ihn nur irgendwie reinwerfen mit Glück in den Schuss, aber nicht in der Szene. Und ja, also ich saß dann halt vorm Fernseher schon semi enttäuscht, weil ich dachte, war ja wieder klar. Ich glaube, du auch. Und dann kippt das Spiel aufgrund einer gelb-roten Karte. Kann man ganz klar sagen. Also die erste Karte gibt es an der Außenlinie. Harte Zweikampfführung. Also ich fand es okay, das so auslaufen zu lassen. Und dann, ja, es ist diese frühe Rudelbildung, die man als Paderborner auch irgendwie haben will, um das Stadion so mitzunehmen. Und Mele legt halt den Ball schon bewusst weg. Nicht weit, aber es ist bewusst. Und wenn man will, kann man das halt als Gelb auslegen. Bibija ruppt dann Mele aber auch komplett um, ne?
Ja, das fand ich ehrlich. Laut Dieter Hecking eine kranke Fehlentscheidung, wo ich gerne den alten Opa mal ein bisschen einfangen würde und sagen würde, Mele macht es komplett bewusst. Scheißegal, ob da ein anderer bei nebendran liegt. Es geht gerade darum, dass er einfach bewusst einfach unsportlich ist. Und dann finde ich es auch lächerlich, Bibija eine Tätlichkeit auszulegen. Also, wenn wir da jetzt angekommen sind, dass ein Schubser eine Tätlichkeit ist, dann haben wir den Plot komplett verloren. Und wenn man einfach mal 27 Jahre alt ist und erfahrener Erstligaspieler, erwarte ich vielleicht auch von einem Joachim Mehlen, dass er ja 2,5 Minuten später nicht komplett den Hansen reinwichst. Ohne große Gefahrenabwägung, sieht dann für mich nachvollziehbar gelb-rot. Und wie es dann Paderborn spielt, finde ich sehr, sehr erwachsen. Weil sie verfallen nicht in Hektik, sie sagen nicht, wir müssen jetzt direkt nachlegen und das Stadion mitnehmen, sondern man sagt, wir sind einer mehr, wir werden unsere Chancen kriegen, wir arbeiten super viel mit Seitenverlagerungen, warten, bis diese Räume frei werden. Sie haben einfach ganz, ganz viele Läufe drinne, um Wolfsburg auch so ein bisschen müde zu machen, um sie kürre zu machen. Und das funktioniert auch einfach sehr, sehr gut, finde ich.
Ja, stimme ich dir voll zu. Also ich fand, sie haben so ein natürliches Momentum aufgebaut, dass sie nicht von Anfang an das Ding komplett nach vorne schmeißen, sondern nach und nach den Druck aufbauen. Vor allem, ja, erste Halbzeit auch schon, vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie es immer geschafft, den Flügel zu überladen, da 3-4 Mann hinzustellen auf die Seite und dann einfach auf diesen engen Räumen zu kombinieren, wo Wolfsburg, das ist so unfassbar anstrengend. Du musst ständig übergeben, kommunizieren, Richtungswechsel einbauen. Das geht richtig auf die Pumpe.
Du bist natürlich einer weniger.
Klar, genau. Und was Wolfsburg halt überhaupt nicht schafft, und das ist mein ganz großer Kritikpunkt am VfL in diesem Spiel, dass sie es überhaupt nicht schaffen, eigene Ballbesitzphasen einzustreuen. Was sich von einer Mannschaft mit der individuellen Klasse einfach erwartet, dass sie es da mal schaffen, auch mal eine Pressinglinie zu überspielen und mal den Block nach vorn zu schieben, mal einen Ball zirkulieren zu lassen. Muss ja nicht 10 Minuten sein, aber mal so 2-3 Minuten mal irgendwie eingestreut bekommen. Das, also irgendwann war es ja wirklich, Ball kommt nach außen, Flanke, Ecke, dann gab es wieder 3 Ecken, dann ging der Ball wieder wurde nach vorne geklärt. Also das war eine Panikklärung. Und dann das gleiche
Muster wieder.
Und dann ging es wieder los. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis es dann irgendwann klingelt.
Genau, und das ist dann nach einem Einwurf, der von Bröckelmann verlängert wird und Bibija gedankenschnell vor einen anderen ist und das 1-1 macht. Und das ist dieser psychologisch wichtige Zeitpunkt, auch für dich selber. Weil einerseits, du schaffst es noch vor der Pause, das Spiel wieder komplett zu egalisieren. Und du weißt, wir haben jetzt noch 45, im Notfall 75 Minuten mit einem Mann mehr. Und, wie du meintest, sie haben dieses Momentum auch aufgebaut, indem sie einfach weiter dran geblieben sind, nicht hektisch geworden sind, sondern einfach weiterhin auf ihre Stärken vertraut haben und sich dann dafür noch belohnen. Also einfach sehr, sehr gut gemacht, hat viel freigesetzt. Sie kommen auch, finde ich, wieder gut aus der Pause raus. Es dauert dann, glaube ich, bis zur 70., 75. Spielminute, bis sich dann Wolfsburg mal so ein bisschen freischwimmt und dann auch, wie du meintest, selber dann auch so ein bisschen was entwickelt. Und dann wird es auch direkt gefährlich.
Ich muss auch sagen, also ich hatte das ganze Spiel über richtig Respekt vor dem VfL Wolfsburg, weil ich weiß genau, wie solche Spiele laufen. Wir haben es alle schon gesehen. Die brauchen nicht viel und das war auch so. Die haben mit ihren 3 Abschlüssen, haben die da auch einen halben XG auf den Platz gebracht. Das ist ein guter Wert eigentlich. Also die Qualität der Abschlüsse war gut. Aber Paderborn hatte in der zweiten Halbzeit wirklich schon Chancenwucher betrieben. Es gab 3-4 Großchancen. Ich gehe sie einmal kurz durch. Einmal die Ecke, wo Marino am ersten Pfosten verlängert, wo Belosia auf Linie klärt und Klaas wird im Nachschuss nochmal, glaube ich, von Eriksen geblockt, auch mehr oder weniger auf der Linie. Dann gab es die Chance, wo Brackelmann sich dachte, ich mache den Luca-Sürch-Ausflug und gehe nach vorne, bringe die Flanke und Marino wirklich frei stehen, köpft er den Ball, den muss er aufs Tor bringen, einfach. Und dann ist die Chance groß, dass er drin ist. Und ja, dann gab es noch den Pfostenschuss von Klaas und dann gab es noch den Kopfball in der 93. von Michel an den Pfosten, nach der Koda-Flanke. Also es gab Möglichkeiten.
Es gab Möglichkeiten und du hattest mir, glaube ich, privat geschrieben, das kann nicht sein, wie Wolfsburg sich das da gaunert, weil die sind einfach mal völlig, zweimal Pfosten, zweimal auf der Linie geklärt. Und dann eine Sache, die ich hier gerne ansprechen möchte, weil die im Kommentar mit einer Lächerlichkeit wegargumentiert oder nicht mal argumentiert wurde, es wurde weggekehrt, als wäre es nebenbei passiert. Paderborn muss einen Elfmeter bekommen.
Ja, laut Regel, Auslegung, was ich gelesen habe, ja, anscheinend er doch nicht. Aber okay. Ja, die Szene war, Flanke kommt von der rechten Seite, dann gibt's so einen Flugkopfball, auch wieder Flugkopfball. Mhm. Und Eriksen hat den Arm so ungefähr auf Reklamierarmhöhe, will den wegziehen, wird aber an der Hand getroffen. Ja, wenn's blöd läuft, kriegst du einen Elfer gegen dich.
Ja, und ich fand das, ehrlich gesagt, lächerlich, weil das für eine Nüchternheit die Schiedsrichter und die Kommentatoren das weggeredet haben, so als wäre das so ein, ja, reicht nicht für einen Elfer-Moment, aber für mich, also klarer wird ein Handspiel ja irgendwo nicht mehr.
Dennoch finde ich auch, da, aus der Perspektive hast du recht. Ich möchte noch einen taktischen Aspekt von Paderborn hervorheben, der mir zwei, dreimal aufgefallen ist. Du meinst ja auch, viele Läufe auf Außen und viele Tiefenläufe, also sie haben es oft geschafft, auf der rechten Seite zum Beispiel Bilbia in die Tiefe zu schicken. Dadurch war dann der Außenverteidiger von Wolfsburg gebunden, musste dann einen tiefen Weg mitgehen. Dadurch hat man es aber geschafft, Kurda frei zu spielen, der dann einfach auf seiner normalen Position stand. Der konnte dann einfach einen leichten Flachpass entgegennehmen und hatte dann quasi Zeit zu flanken, mehr oder weniger aus dem Halbfeld. Das haben sie zwei, dreimal geschafft und das war dann auch immer gefährlich.
Ja, würde ich auch gehen. Du hast Tigges und vor allem Michel ja im Hinspiel schon angesprochen, dass das ein ganz witziges Duo ist. Das kommt auch wieder. Und zwar in der Verlängerung. Michel trifft den Pfosten nach dem Kopfball, glaube ich. Und dann ist es nochmal Sven Michel, der in der 100. Minute sich auf Außen freispielt, den Ball kriegt, eine Flanke bringt und Laurin Korda, als du schon der Ball war in der Luft und du hast schon gesehen, der muss drin sein. Also er war so blankenese allein, weil sich Paredes völlig falsch orientiert. Und er nimmt er mit einer Bierruhe runter, macht das 2-1, geht in die Kurve jubeln. Und dann war ja doch das Schlimme, du musst jetzt noch 10 Minuten aushalten.
Ja, ich würde sagen, das Tor habe ich auch schon viermal gesehen von Korda.
Ja.
Wirklich, das gab's auf jeden Fall schon. Ich fand, du hast irgendwann gemerkt, also Wolfsburg musste irgendwann fallen, weil Paderborn hat wirklich auch über diese Halbräume viel gelöst und irgendwann haben sie es nicht mehr geschafft, die Außen dann auch zuzulaufen, wenn der Ball verlagert wird. Also die Zeit für Michel, Korda, wer auch immer, die wurde immer größer außen und irgendwann, sie haben 36 Mal aufs Tor geschossen oder Richtung Tor, irgendwann war es dann einfach mal auch an der Zeit.
Ja, obwohl, wie du ja schon vorher meintest, Wolfsburg braucht wirklich nicht viel, um da noch was zu entwickeln. Weil Shiogai nochmal zwei Kopfbälle hat, glaube ich, die sehr, sehr gefährlich werden. Einer nach Ecke, den Simon festhalten kann. Und Lindström nimmt so einen Dropkick, der knapp übers Tor geht. Sie brauchen halt nicht viel, um gefährlich zu werden. Dann war aber zum Glück irgendwann Abpfiff.
Ich war mir zu 100% sicher, dass diese Ecke in der 123. Minute reingeht. Das war ja der Shiogai-Kopfball aus 5 Metern. Ich war mir zu 100% sicher, dass der reingeht.
Dass sich da auch so 1,70 hochschraubt, ne? Das ist Wahnsinn.
Ja, weil der hat Sprungfedern.
Ja, das stimmt.
Das muss man sagen.
Am Ende hat es nicht gereicht. Glücklicherweise kann man sagen, ich als gebürtiger Paderborner hab mich natürlich sehr gefreut, dass die Faunstadt endlich wieder da ist, wo sie hingehört. Nein, aber ich möchte jetzt erstmal Paderborn loben. Erstmal die beiden Unterschiedsspieler, Bebir und Kurda, abgeliefert, wenn es nötig war. Eine sehr, sehr erwachsene Leistung hingelegt. Ihr habt ein super Team zusammen. Ich finde auch, viele stören sich ja an dem, in Anführungszeichen, Selbstdarsteller Ralf Kettermann. Ich kann das voll ab.
Ich finde ihn auch geil.
So, jeder Spieler darf immer jubeln bei 90+3 und sich das T-Shirt ausziehen. Ja, und ein Trainer darf das nicht. Also so einen Scheiß habe ich noch nie gehört.
Der war auch schon auf dem Weg, das Trikot auszuziehen.
Ja, habe ich auch gesehen. Und ich meine, der Mann ist top gebaut. Also, man will kein Dieter Hecking sich ausziehen sehen, aber so ein Ralf Kettermann, der sieht auch einfach sehr, sehr stabil aus, muss ich einfach mal sagen. Und da kann ich das dann eher nachvollziehen. Lob, jetzt komme ich zu meiner Generalkritik.
Ich möchte noch kurz Paderborn auch noch kurz. Ich will mich eigentlich nur anschließen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an alle Paderborner, an dich, Darian. Wir haben das Aufstiegstrikot für dich gekauft im Sommer.
Ja, stimmt.
Also ich verstehe auch den Hate gegen kleine Vereine in der Bundesliga nicht. Vielleicht um gleich den Bogen zu spannen für die Generalkritik. Ein Elversberg hat sicherlich auch einen Sponsor im Hintergrund. Allerdings haben die es mit Metall geschafft, der in dieser Liga durchschnittlich war, wenn überhaupt. Gute Arbeit geleistet und Paderborn auch für gute Arbeit bekannt. Ich fand es wieder krass, dass sie es schaffen, in der Relegation, im Rückspiel auf einmal wieder einen Spieler zu spawnen, den ich nicht kenne. Wer ist Mohr? Wo kommt der her, Groß Asbach?
Hatte vorher 14 Minuten Zweitliga-Erfahrung.
Ja klar, der macht das dann halt auch. Das läuft dann auch.
Der hat ein super Spiel gemacht. Der hat ja auch die Standards direkt getreten und so.
Ja, das läuft dann aber auch direkt. Das ist
wieder typisch Paderborn. Das ist auch schon wieder der nächste Kurder. Also das ist einfach so der nächste Millionenmann, den sie jetzt einfach haben. Und das, der, wie du meintest, der spawnt einfach zum genau richtigen Zeitpunkt. Das heißt, brauchen wir einen Wingback? Ah, da haben wir einen.
Ja, und
Geht das?
Ja, ich für mich auch ein Rätsel. Ich find's krass. Wenn Vereine gut arbeiten und mit aus den begrenzten Mitteln, die sie haben, viel rausholen, dann haben sie es für mich auch verdient, erste Liga zu spielen. Und ob es jetzt ein Jahr wird oder zwei oder vielleicht etablieren sie sich da auch, wer weiß, dann ist das verdient. Also genießt es.
Würde ich auch sagen, nochmal zum Vergleich, 1,3 Millionen im Sommer zu 30 Millionen.
Plus 20
im Winter. Ausgaben, plus 20 im Winter. Jetzt Generalkritik, nochmal hier an das Konstrukt Relegation. Wenn sich der Zweitligist gegen 10 Mann in der Verlängerung mit einer Wahnsinnsleistung gerade so durchsetzen kann, dann kann irgendetwas nicht stimmen. Weil, da gebe ich Dieter Hecking recht, wenn sie es zu 11 spielen, gewinnen sie das. Ich glaube auch recht ungefährdet, in Anführungszeichen locker. Aber selbst mit 10 Mann hat es Wolfsburg geschafft, genug Stärke zu entwickeln, um dann aus den wenigen Chancen vielleicht sogar noch ein Tor zu machen. Und Paderborn musste alles und mehr investieren, um sich da irgendwie durchzusetzen. Das ist ein Riesenproblem.
Komplette Zustimmung. Wir haben das Thema schon rauf und runter diskutiert, auch in den letzten Jahren, dass es einfach unfair ist, dass man sich auf Zweitliga-Fußball vorbereitet und auf einmal stehst du einer Mannschaft gegenüber mit ganz anderen Ambitionen und Möglichkeiten, die einen Kader zusammen hat, der gar nicht dafür ausgelegt ist. Also es ist einfach ein Mismatch von vornherein. Du musst als Fahrradfahrer gegen den Moped gewinnen. Das ist einfach, ja, es ist ein Logikfehler. Bleibe ich weiterhin dabei, weil du schreibst das Abi nicht vor der Realschule oder so. Also, versteht man meine Vergleiche? Weil so, du musst ja Paderborn wenigstens erstmal, es gibt ja dann das Argument, ja, wenn der Zweitligist es nicht schafft, den Bundesligisten zu schlagen, dann hat er es nicht verdient. Ja, du musst denen ja erstmal die Möglichkeit geben, mit Erstligageld und einer Sommervorbereitung sich darauf vorzubereiten. Ja. Und das haben sie ja in der Relegation dann nicht. Bei Wolfsburg, kann man viel sagen, es ist ein seelenloser Haufen gewesen. Wobei man auch sagen kann, es gibt schon ein paar Spieler, die sich da auch auf dem Platz wirklich reingehauen haben. Also ein Eriksen hat fast 16 Kilometer abgespult. versucht zu ordnen. Ein Sousa hat, glaube ich, mit Krampf nochmal 3 Sprints angezogen. Also da gab es auch Leute, ja, die sich gewehrt haben.
War es Kumbedi oder Beloschien, die sich da auch sehr geopfert haben? Kulirakis natürlich hinten irgendwie auch. Trotzdem, ja, bleibe ich dabei. Für mich ist ein scheiß Verein einfach. Also, ja, also jetzt auch nicht irgendwie, wo ich Braunschweiger bin oder so. Nein, ihr seid ein zusammengekaufter Haufen, so. Ich hoffe, ihr seid nur ein Jahr in der zweiten Liga und dann geht's runter in die dritte und vierte und ihr werdet einfach keine einzige Relevanz mehr in diesem Fußball spielen. Das Einzige, was sich bei Wolfsburg, was man zugute halten muss, ist, dass sie irgendwo den Frauenfußball in Deutschland halbwegs etabliert haben. Sonst der Männerfußball ist eine Abteilung, die man einfach schließen sollte. Allgemein den ganzen Verein sollte man, finde ich, zumachen. Und das hat auch nichts irgendwie damit zu tun, dass, also wenn ich dieses Scheinargument höre, ja, wir haben auch irgendwie, wir sind auch auf Transfererlöse angewiesen oder wir entwickeln ja auch Spieler aus unseren eigenen Jugenden. Ja,
wer denn? Wer im Kader? Wer hat da auf dem Platz gestanden, der Wolfsburg in der Jugend gespielt hat? Wer?
Ich glaube, Pešinović.
Ja, einer. Und das ist ein NLZ, die haben die größten Möglichkeiten im ganzen Bundesland Niedersachsen. Und wenn du Sachsen-Anhalt kannst du auch noch mit dazu nehmen, bis Berlin können die quasi gehen. Und du willst mir erzählen, die kriegst nicht hin, mal vernünftig Spieler zu entwickeln und mal eine Basis und ein Fundament daraus zu bauen, dass sich dann auch mal ein bisschen mit diesem Verein identifiziert. Weil das gibt's ja, da gibt's ja 2 Spieler, die das tun. In diesem ganzen Kader.
Wie du schon richtig gesagt hast, es gibt so keinerlei Philosophie bei Wolfsburg, was ich persönlich auch gut finde, weil dann habe ich immer ein bisschen was zum Lachen. Es gibt nichts, was sich bei Wolfsburg in dem Konstrukt durchzieht, wo man sagt, also Robbie Bubble hasse ich wie die Pest auch, aber die sagen sich zumindest, wir holen junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler, Talente, verkaufen die weiter. Wolfsburg scheißt einfach mit Geld um sich, guckt so, was sie sich da namhaft holen können und richtig nützen oder auf Kaderstrukturen zu achten, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn man sich die letzten Trainer anguckt, sind die auch alle völlig unterschiedlich, was Herangehensweisen angeht. Das ist einfach ein Verein, der 29 Jahre gar nicht weiß, wie er überhaupt in der ersten Liga sein konnte, weil am Ende doch immer die individuelle Qualität ausgereicht hat, um so viele Lücken und Probleme in diesem Verein zu kaschieren. Und ich hoffe, und das ist natürlich viel Irrglaube, aber ich hoffe, dass es jetzt einfach richtig krachen geht mit diesem Verein. Aber wenn ich schon höre, dass von 80 Millionen Etat nur noch, in Anführungszeichen, 50 Millionen da sind in der nächsten Saison. Also, das ist ja völlig fernab jeder Realität und man muss nicht so tun, als wärt ihr irgendein normaler Verein. Ihr seid ein völlig ungesunder, verwirtschafter, Daddy-Money, kaputtgeschissener Verein. Sorry, Alter, ich finde euch richtig scheiße.
Ich muss so ein bisschen differenzieren nochmal. Also, sie sind ja ohne VW-Geld in die Bundesliga gekommen. Das muss man ihnen zugute halten. Die ersten Jahre haben sich da auch gut gehalten. Und dann beginnt halt das Problem, ne? Also seit die aufgestiegen sind, 1998 oder so, lange Zeit, haben sie das zweitgrößte Transferminus im deutschen Profifußball. Nur Bayern hat mehr, wobei Bayern auch berechtigt dazu ist, einfach Spieler zu kaufen, weil sie es können. seit 2020 oder so sind sie da auch auf Platz 2 mit mehreren hundert Millionen.
300 Millionen.
Und das ist halt einfach finanzielles Doping, was sie betrieben haben.
Ja.
Kein anderer Verein kann es sich leisten, so viel Geld zu verbrennen und bei jedem Spieler Luxussteuer 50% mehr Gehalt zu bezahlen, um Leute wie einen Max Kruse oder so nochmal zu holen. Also was die an Geld ausgegeben haben. Und es ist ja dann, es interessiert sie im Endeffekt ja noch nicht mal, weil ja danach der schöne Konzern kommen kann und sagt, hier komm, das ist das Minus, ihr seid wieder auf Null.
Ja.
Einfach, ja, Wettbewerbsverzerrung, 50 plus 1 bitte ordentlich durchsetzen. Jetzt haben wir endlich die erste Ausnahme aus der Bundesliga raus. Jetzt bitte noch die anderen 3. Und ich werde jeden Punkt zelebrieren, den Wolfsburg nächstes Jahr nicht holt. Ich glaube, sie werden aber durch die Liga flügen, einfach aufgrund der finanziellen Möglichkeiten.
Was sagst du rein? Also kadertechnisch, boah, werden sie ja richtig umkrempeln müssen, da werden sie sich auch einfach alles zusammenkaufen, was da in der zweiten Liga mal gut Fußball gespielt hat. Und wahrscheinlich auch irgendwelche Erstligisten aus anderen Ligen oder so. Aber jetzt mal auf den Trainer geguckt, Denkst du, wir gehen mit Dieter Hecking weiter rein? Dieter Hecking baut sich auch irgendwie gerade in der zweiten Liga so seine Wohlfühloase auf.
Kannst also du nicht machen.
Mit Wolfsburg, mit Hannover, Nürnberg,
wer ist denn da noch?
Bochum.
Bei uns war er auch.
Ja, stimmt, bei uns. Daher baut sich da gerade so sein, das wird die Hecking-Liga.
Du kannst mit Hecking das nicht machen. Das geht nicht. Also er ist mit Bochum abgestiegen, mit Wolfsburg jetzt. Hat er da irgendwie Leben eingehaucht, aber ey, du willst, die wollen doch jetzt mal bitte was aufbauen. Also bei aller Abneigung gegen die Philosophie oder das Konstrukt an sich, die Möglichkeiten, die du da hast, die sind ja da und die sind besser als bei 99% der anderen Vereine. Und du hast einen NLZ, was wirklich auf Top-Niveau arbeiten kann. Das muss der Weg sein, dass du da Spieler ranholst aus den eigenen Reihen und dann gezielt verstärkst. Aber also und dann eigentlich auch ein Trainer, der ein spielerisches Konzept hat, der junge Talente entwickeln kann, das muss dann, finde ich, auch Hand in Hand gehen.
Ja, würde ich mitgehen. Genug über diese Art Verein geredet.
Abschließend wird spaßig nächstes Jahr, ne?
Ja. Abschließend Paderborn. Ihr seid die Retter des deutschen Fußballs. Grüße gehen raus, genießt jede Auswärtsfahrt, macht die Hütten voll, zeigt, dass ihr geil Atzen seid vom Libori-Fest. Ich hoffe, dass man euch nicht bald wieder sieht. Und ich wünsche euch alles Gute. Ihr habt es euch mehr als redlich verdient. Und ich freue mich also die haben ja auch einfach geile Leute. Calvin Brackemann hat so eine Schraube im Kopf. Mika Bauer wird in der ersten Liga hoffentlich weiterhin spielen. Baby hat sich das auch endlich mal verdient. Die haben einfach eine Top-Truppe zusammen. Freue ich mich sehr drauf.
Ja, mal gucken, wie viel davon noch in der ersten Liga bleibt. Aber ja. Ist ja auch immer, wenn du aufsteigst, heißt ja nicht, dass du deine besten Leute behältst. Aber
das stimmt.
Mal gucken. Jetzt sind wir eine Stunde drin. Wir wollten noch so ein bisschen Rückblick machen. Also ein bisschen
in Vibes. In Emotionalität verschwelgen, weil wir so ein bisschen uns so Momente der Saison rausgepickt haben, so ein paar Anekdoten, Sachen, die uns sehr, sehr gut gefallen sind, lange in Erinnerung geblieben sind. Und ich würde einfach mal in die Kälte reinstarten und direkt wahrscheinlich mit der Nummer 1 reingehen. Du fängst schon an zu lachen. Olympiastadion.
Ich weiß, was kommt.
Magdeburg-Hertha, Ryan Grieb verschwindet im Graben. Alter, der schönste Momente für mich in dieser ganzen Saison ist jetzt in Nürnberg gewechselt. Nürnberg das auch aufgegriffen. Ich finde das einfach prima.
Ja, hat mich auch abgeholt. Also ist ja bekannt, dass uns die Szene gefallen hat. Das war. Ich glaube, im Podcast, seit wir es machen, jetzt 4 Jahre, ich glaube, 4 Saisons haben wir jetzt gemacht. Oder 3,8 Saisons. War schon mit der beste Moment. Da gibt's so 2, 3 Momente, da ist der auf jeden Fall mit dabei.
Damian Rosbach.
Ja,
der übrigens war der andere. Bei Alt-Klinike spielt und
seinem Torwart eine geballert hat, nachdem er einen Elfer gehalten hat. Und der musste erstmal zusammenzucken.
Ich liebe diesen Mann.
Weil es doch weh tat. Hat nicht jeder einen Helm auf.
Nee.
Gehe ich mit. Momente der Saison, ich habe mir so ein paar rausgeschrieben. Ich habe auch ein paar Spiele rausgeschrieben und ein bisschen Kategorien. Ich habe positiv und negativ Momente dabei. Also was natürlich auch in Erinnerung bleibt, ist der Krieg von Dresden. Ja. Also Szenen, wie ich sie noch nie gesehen habe und danach in Prag nochmal und ich hoffe, dass ich sie nicht mehr sehen muss.
Ja, gehe ich mit, habe ich mir auch aufgeschrieben. Werde ich immer in Erinnerung behalten, dass du es einfach 10 Minuten vorher gecallt hast.
Mit Ansage
war das. Einfach so ein Gefühl hattest. Sehr, sehr stark. Gehe ich auf jeden Fall mit, war sehr spektakulär. Dann habe ich noch, ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Adrian Gantenbein, wie er in das Tor fliegt bei der Rettungsaktion.
Den habe ich noch als Defensive Player of the Season.
Ah, okay.
Weil ich weiß gar nicht, in Bielefeld war das?
Das war in Bielefeld, ja.
Ich weiß gar nicht, wie er den Ball da rausholt. Das war ein Chipball über Karius. Und also ich physikalisch nicht möglich, den rauszuköpfen. Er hat es trotzdem getan.
Und ist danach verschwunden.
Ja, der war verletzt dann, ne?
Ja.
Ja, da dann auch noch persönlicher Negativpunkt der Saison, der Würger im Derby.
Stimmt.
Ja. War nicht so gut.
Im Hinspiel. Ja. Nee. Das ist negativ. Hat ja auch dann irgendwo hat es irgendwie Einfluss aufs Ergebnis genommen? Ja, bestimmt schon, aber ich glaube...
Volle Kanne. Also davor ja, waren wir ganz gut drin eigentlich.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es hätten auch trotzdem verloren.
Vielleicht, aber ja, nicht in der Deutlichkeit.
Dann hätte ich den Körper von Kartic.
Ja.
Die er nach dem Spiel rausgeholt hat, wo er einfach richtig stumpf da 3 Meter in die Höhe steigt und so einen Bauchklatscher auf den Boden legt. Hat mich sehr abgeholt damals.
Der hat ja auch irgendwann, das war so dieses, da hat Schalke in der Hinrunde schon so 2, 3 Spiele irgendwie alles wegverteidigt und dann hatten die wieder so eine Abwehrschlacht. Und dann sind die völlig durchgedreht und haben halt alles rausgeköpft und dann zur Tribüne gejubelt, dann kam Bierbecher geflogen, den hat er am Volley genommen. Das hat für mich, das war für mich auch Highlight. Stimmt. Das hat Schalke erst in der Hinrunde ganz gut beschrieben. Hat mich super abgeholt. Wenn wir schon bei Schalke sind, so dieser Stilwechsel von wir kriegen einfach kein Gegentor zu diesem Rückrundenstart, der echt nicht gut war, wo ich mich richtig bestätigt gefühlt habe. Und dann holen die auf einmal eine neue Offensive und ja, danach waren die halt offensiv auch mit die beste Mannschaft gefühlt.
Ja.
Also diesen Stilwechsel und dann noch, dass Dresden sich einfach ab Januar gesagt hat, wir sind jetzt Top-Team, macht was ihr wollt.
Hä? Ja. Die da wirklich nochmal sehr, sehr schlau auf dem Transfermarkt nachgelegt haben. Und das war ja mit Keller, als der da kam und ich glaube im ersten Spiel direkt Tor und Vorlage war es nicht, aber ich glaube, er hatte fast noch eine Chance. Oder hat er einen Doppelpack gemacht?
Nee. War ein dankbarer Gegner, Fürth, in dem Moment.
Stimmt.
Weil da war Fürth richtig angeschlagen.
Ja, Dresden hat sich wirklich zu einer Top-Mannschaft gemausert, auch mit dem Ball. Waren sie ja vorher auch irgendwie. Aber da haben sich da einfach die Abläufe nochmal angepasst. Ich fand auch diese kurze Phase, wo man darüber streiten musste, ob Lennart Grill oder Schreiber im Tor steht.
Okay, also okay.
Fiebertraum. Ja. Absoluter Fiebertraum, weil Lennart Grill wirklich super gespielt hat und sich dann ja den Kreuzer gezogen hat.
Das habe ich wieder vergessen, ja. Das ist natürlich bitter gewesen, weil er halt auch, also das Kapitel Braunschweig war ein unglückliches, sagen wir mal so.
Ja.
Ja, ich hätte ihm dann trotzdem gewünscht, wieder in die Spur zu finden und natürlich dann eine Verletzung wünscht man dann keinem. Ja, dann habe ich noch den Bilbija Viererpack gegen Magdeburg aufgeschrieben.
So als ich. Stimmt, wo er das erste Mal wieder Startelf war, ne?
Ja, bin einfach so ein bisschen mal die Spiele durchgegangen, so ganz grob, und dann ist mir das aufgefallen, dass er da 4 Buden gemacht hat.
Dann das Magdeburg-Fürth-Spiel.
Was? Beide.
Oh, wie ging das denn aus? 4-4? 5-4?
Ich hab auch eine Kategorie Spiele der Saison gemacht.
Ah, okay.
Es gab ja das Hinspiel, dieses 4-5.
Mhm.
Das war mit 2 Toren in der Nachspielzeit. Also ich glaube, das 4-4 und 4-5 für Fürth dann. Und dann gab es ja noch das Rückspiel, wobei das Hinspiel war deutlich besser, weil das Rückspiel war einfach nur Fürth in diesem, also Fürth ist ja so auseinandergebrochen eigentlich, hat dann da 5-1 hinten gelegen und dann haben sie einfach diese Cheatcode-Ecke gespielt. Und Reimann hat das gar nicht hinbekommen.
Stimmt, einfach eine Meterecke erfunden. Das hat auch allgemein, wenn ich so zurückdenke, Magdeburg Fürth hat immer geile Spiele gehabt. Es gab dieses Doppelhandspiel-Ding.
Ja.
Mit Jung und was war das? Heber auf anderer Seite, glaube ich.
Letztes
was ja sehr witzig war. Dann stimmt die beiden Spiele. Oh, was fällt mir jetzt noch so aus der Kalten ein? Der Ulrike-Spawn.
Ja, aber gegen uns.
Gegen uns, der gespawnt ist, 2 Tore macht und dann einfach wieder verschwunden ist in der Versenkung.
Ja, der ist ja dann nochmal gegen Münster aufgetaucht und ja, gegen Hertha hat er nochmal das 6-1 gemacht oder so. Ja, so ein paar Spiele habe ich mir rausgeschrieben. Also dann gab es natürlich diese Darmstadt-Samstagabend-Saga, dass sie jede Woche irgendeinen anderen Gegner weggeschrubbt haben, mindestens 4 Tore gemacht haben. Also Kaiserslautern gab es ein 4-0, ich glaube gegen den KSC. War auf jeden Fall ein wildes Spiel, Fürth 4-2 geschlagen. Das war so eine Phase, wo man, ja, da meinten wir auch jeden Samstag bitte und irgendwann haben wir jeden Samstag Darmstadt bekommen und dann war es auch nicht mehr geil.
Das war dann zu viel. Das, wie wenn dein Vater mal irgendwie was TK-mäßiges mitbringt, du einmal sagst, das ist gut, dann wirst du damit zugeballert,
ja,
weil er einmal gehört hat, dass es gut ist. Nee, weil du gerade Lautern gesagt hast, Enis Kamga, Spiel Wettbewerbsverzerrung gegen Braunschweig.
Ja, das tat mir so unfassbar leid für den Jungen.
Für mir auch. Im Nachhinein muss man trotzdem sagen, danke Thorsten Lieberknecht, weil
jedes Tor war wichtig.
Ja. Das waren ja auch 3 Punkte, die wir da mitgenommen haben.
Das stimmt. Das hat uns auf jeden Fall viel geholfen. Dann habe ich noch Schalke Magdeburg, ein 5-3.
Stimmt.
Das war auch ein sehr wildes Spiel. Samstagabend, ne? Dann gab es dieses Spiel, auch eine Storyline für mich, Hertha dieses Jahr, als sie da in Paderborn 5-2 überrollt wurden und eigentlich hätten 8 bekommen müssen.
Ja.
Und dann gab es ja dieses Interview, diese Pressekonferenz, ich finde die fast schon legendär von Leitl, die Tür ist zu und abgeschlossen zum Aufstieg. Und dann dieses ewige Reingerede von Hertha in den Aufstiegskampf. Oh, es hat mich so genervt.
War das, ich guck gerade, doch, das war diese Saison. Diese ganzen 0-1-Spiele für Hertha?
Einzelne Spiele? So Ende Hinrunde war das, ne?
Ja. Stimmt, ich sehe es gerade, wo sie da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Tore am, 7 Spiele am Stück mit einem Tor geschossen haben. Das war eine Zeit lang eine Qualität, dann ging es natürlich bergab. Da muss man natürlich rüber gucken, jetzt vor allem Digga, mein Kater kratzt die ganze Zeit an der Tür, warte kurz. Münster gegen Hannover 3-3. Mit diesen ganzen Sonntagsschüssen.
Ja, einfach. Ja, habe ich auch in der Liste.
Dann red mal dazu, ich werf kurz meinen Kater weg.
Okay, dann werf mal weg. Jetzt hörst du mir natürlich nicht zu, aber Hannover-Münster war natürlich das Traumtor-Festival. Also wie Münster sich natürlich aufgelehnt hat gegen den Abstieg, dann auf einmal 2-0 führt, wo dann auch Hannover schlecht verteidigt im Moment. Dann denkt Bundu auf einmal, ich zeig jetzt mal, warum ich hier eigentlich spielen sollte. Mit diesem unfassbaren Tor, mit dem Elastico, den da oben reinhängt.
Mhm.
Ich glaube, dann stand es ja 2-2. Und dann hat Thordarson in der 87. eigentlich den Lucky Punch und setzt den auch nochmal in den Winkel. Und dann macht Hendricks ein Tor, was er noch nie gemacht hat und auch nie mehr machen wird.
Ja.
Das ist für mich unter anderem ein Tor der Saison. Das andere ist Luca Herrmann in Bielefeld in der Hinrunde in der 95. per Fallrückzieher zum Sieg.
Stimmt.
Das war unfassbar geil, auch vor dem Gästeblock.
Ich fand auch, es ist kein Tor der Saison oder so, aber dieses Niklas Hauptmann-Ding, wo er den langen, tiefen Ball kriegt und irgendwie so eine verkackte Annahme perfekt um den Torhüter rumspielt.
Ja, gegen Münster war das.
Ja, gegen Münster. Stimmt, da hat der Münster auch die übelste Packung gekriegt.
6 Stück. Aua. Elversberg hat Fürth auch nochmal 6-0 rasiert und ja, eigentlich, wenn wir noch komplett machen wollen, das 3-3 von Hannover-Münster, dann müssen wir auch über den letzten Spieltag reden und das 3-3 gegen Nürnberg mit aufzählen, das war auch ein sehr wildes Spiel.
Mhm. Ja, da hat Nürnberg sich am Ende nochmal gedacht, wir machen hier doch nochmal ernst. Jetzt haben wir so ein paar Spiele oder so genannt, was ist denn so dein persönliches Spiel, sagen, was du so live erlebt hast? Muss ja nicht unbedingt Braunschweig sein, aber wo du gesagt hast, da.
Boah, also ich gehe erstmal aus Eintracht-Sicht rein. Auswärtssieg in Düsseldorf, so persönlich einfach dieses Kapitel Düsseldorf abzuschließen mit einem Sieg. Das hat mir sehr gut getan. Lowlights gab es wieder viele.
Ja.
Boah, Fürth, 100 Minuten Überzahl 0-0, das war hart. Das Derby natürlich, das Hinspiel war gar nichts.
Beide Hertha-Spiele. Hertha hin hätten wir, glaube ich, gewinnen sollen können. Und das Rückspiel Highlight. War ja so überkacke.
Boah, ich glaube, Highlight auch 17. Spieltag gegen Schalke, das 2-1 zu Hause mit dem Vereinsgeburtstag und Conte. Doch, das war geil.
Ich bin da einen Spieltag vorher mit dem Dresden-Sieg.
Oh ja.
So also das war ja Peak Conte gefühlt.
Ja, aber die haben uns da auch schon wieder 8 Jahre Lebenszeit geraubt. Weil das hätte nicht so sein müssen, wie es dann am Ende war.
Nö, das stimmt.
Und sonst aus neutraler Sicht, also das Hannover-Münster-Spiel war schon als Neutraler geil zu verfolgen. Wobei, also neutral war ich da auch nicht ganz.
Ja, richtig.
Boah, gute Frage. Ich glaube, irgend so ein Samstagabend am Böllenfalltor hat mich auch sehr abgeholt.
Ja. ist für mich auch schwer. Also Braunschweig, es gab halt nicht so viele Highlights wirklich, mal wieder aus Braunschweiger Perspektive. Deswegen bin ich da beim Dresden-Spiel. Und dann, ich fand das Spiel damals von Dresden echt krass gegen Münster, weil man da so eine krasse Leistungsexplosion auf der einen, wie auch so ein Zusammenbruch auf der anderen Seite gemerkt. Das war ja, glaube ich, auch das letzte Spiel von Ende dann.
Ja.
Und das hat ja, danach hatten sie zwei Niederlagen, aber das war ja wirklich eine Top-Phase von Dresden. Haben es ja auch noch bis zum Ende bestätigt, aber das war wirklich, da kam einfach alles zusammen, da haben auch alle Spieler, die so im Endeffekt wichtig waren für Dresden, haben da einfach alle performt. Das war schon echt ein Spiel, wo ich gesagt habe.
Dann möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dann die Aufholjagd von Fürth am Ende, letzte Spieltag gegen Düsseldorf, das 3-0.
Ja, stimmt.
Unfassbar wildes Spiel mit dem Fernduell mit uns. Ioa auch mit einem Defensive Player of the Season. Kann man nicht anders sagen. Und insgesamt, um so ein bisschen so ein Fazit zur Saison, so ein emotionales zu ziehen, es hat mir sehr gut gefallen, dass wir viele Mannschaften hatten, die Fußball spielen wollten. Letztes Jahr hatte ich so das Gefühl, also Köln hat mich richtig aufgeregt letztes Jahr, dass sie mit so einem Kader so einen Fußball gespielt haben.
Mhm.
Und jetzt hatten wir, finde ich, wir hatten Hannover, wir hatten Paderborn, Elversberg, Schalke dann in der Rückrunde auch teilweise. Dann hast du mit Münster einen Absteiger, der aber eigentlich Fußball spielen wollte, Dresden als Aufsteiger, Magdeburg sowieso. Es gab viele Truppen, die eigentlich Bock hatten auf Fußball, das fand ich gut.
Ja, gehe ich mit. Jetzt haben wir haben noch nicht die perfekte Zweitliga jetzt bekommen, aber wir kriegen jetzt halt fünf neue Vereine von sechs möglichen rein. Und das wird ja noch mal wieder mehr umkrempeln. Und ich finde, die Liga rückt immer näher zusammen und ich weiß nicht, woran das liegt.
Ja gut, wir haben jetzt, glaube ich, einen Verein drin, der wird halt über allen anderen stehen, finanziell zumindest. Ja, halt
Braunschweig.
Ja, richtig. Hast du recht. Ich habe noch Team der Saison gebastelt.
Ach so, ja. Wie schon gesagt, ich hatte keine Zeit, ich stimme dir dann aber zu oder gehe hart dagegen.
Ich habe zwei Varianten. Ich habe einmal die Variante, ich darf nur einen Spieler pro Mannschaft nehmen, also zwei gehen dann nicht. Das war gar nicht so einfach, fand ich. Ich habe auch nur kurz einmal überlegt. Tor habe ich Ernst.
Mhm.
Und das ist mein Rest hören wahrscheinlich. Abwehr, Kartic, Pfeiffer und Handwerker. Handwerker war, ich brauchte noch irgendeinen Verteidiger und mir ist dann keiner mehr eingefallen. Mittelfeld, und er hat ja auch Offensiv-Output gehabt, Mittelfeld, Kurda, Leopold, Warnicek und Petkov. Leopold kannst du mit Aseko vielleicht noch tauschen.
Mhm.
Leopold ja auch zu Gladbach. Und Sturm, Zukowski, Futkoi, Itten. Fehlt dir da erstmal auf den ersten Blick jemand?
Kevin Ehlers.
Ja, hat ich überlegt tatsächlich.
jetzt habe ich es ja nur einmal gehört. Ey, Wahusi?
Ja, ging dann nicht, weil ich habe Kartic drin.
Ah, du hast Kartic, stimmt. Das ist natürlich, das ist wirklich schwer, Alter.
Ja, du musst halt Abstriche irgendwo machen. Ich hatte Petkov ist drin. Ich kann mir was anderes vorstellen. Paderborn habe ich Kurda gegeben.
Mhm. Ist auch okay eigentlich.
Ja, und dann habe ich noch das Team der Saison ohne mir selbst auferlegte Beschränkung. Da habe ich nämlich Simon im Tor. Karius kann man auch reinstellen. Liebe Schalker, Abwehr Kartic, Brackelmann und Pfeiffer.
Oh, ich fand Kurucay auch sehr, sehr stark.
Ja, der war gut, ne?
Ich fand, Pfeiffer hat hinten raus vielleicht sogar ein bisschen abgebaut. Und Kurucay war so konstant sehr, sehr, sehr solide und großer Kurucay-Fan einfach.
Ja, Mittelfeld, ich habe gerade gesehen, Koda ist rausgerutscht, warum auch immer. Da habe ich Rese reingepackt, weil der hat schon wieder individuell geliefert.
Das ist wieder eine Hertha-Brille, ne?
Was für meine Hertha-Brille? der Typ hat die zweitmeisten Scorer. Ja,
ist okay.
Fausi, also El Fausi, Leopold, Karaman und Aseko noch und vorne Zukowski, Futkoi bleiben. So. Ungefähr so wird es auch sein.
Dass du Koda weggesnappt hast, da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden.
Ja, ich glaube auch.
Sonst Das ist immer so das Ding, ne? Man beschäftigt sich mit einem, wen hast du von Elversberg? Hast du einen von Elversberg da drin?
Oh, jetzt habe ich. Ja, in dem ersten Team hatte ich Petkov. Ja. Jetzt in dem.
Hast du Petkov auch gesnappt?
Ja. Also Petkov, Ebnu Talib hat nur eine Hinserie gespielt.
Ich wollte es gerade sagen, reicht mir der war ja auch da.
Das reicht mir aber nicht. Also ich hätte dann, wenn ich da überlegen müsste, wer, also Petkov ist safe. Conte, der war stark.
Oh, stimmt, ja, auch nicht schlecht. Ich fand auch Conte eigentlich immer boxsolide. Das ist halt Sechser, der ist halt immer das Beste, wenn der unauffälliger ist.
Poremba, gute Saison gespielt. Pinkert natürlich auch. Ja, also Elversberg, finde ich, hat nicht so diesen einen überragenden Spieler. Petkov vielleicht ein bisschen ausgenommen, aber einfach auch insgesamt sehr gut performt.
Hattest du jemanden von Dresden dabei?
Nee, hatte ich nicht.
Das war immer schwer, ne? Vor allem, man hat halt immer nur 11 zur Verfügung. Ich finde, Ben Bobzin hatte eine super Rückrunde, also ist ja erst Rückrunde gekommen, aber 4 und 5 in 15 Spielen aufzulegen, in deiner ersten, in Anführungszeichen, Profisaison der zweiten Liga, in einem Verein, wo es dann auch sehr unruhig war, wo man der 18. war, das muss man auch erstmal leisten.
Ja, und Vermey hat stark gespielt.
Amoako wurde immer besser, ist er jetzt auch für 2 Millionen zu Hamburg gegangen.
Ja. Das war eine Ausstiegsklausel, sonst hätte man wahrscheinlich noch mehr kriegen können. Eichhorn, krasse Debütsaison. Also muss man auch mal einen Hut vorziehen. Was fällt mir noch so ein? Dzeko hat natürlich krassen Impact gehabt, wobei ich dann auch sage, Ushish hat mir noch besser gefallen.
Großer Ushish-Verfechter hier. Und sonst, jetzt haben wir natürlich irgendwie Ali Soma.
Ja, Soma.
14 Buden, er hat in der Rückrunde vor allem richtig, richtig losgelegt. Ich sehe auch gerade Lochoschwili, entspannte 5 Tore gemacht. Hat er, glaube ich, in einem Spiel 2?
Das weiß ich gar nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr. Aber sonst auch Nürnberg, Kiel. Also, nehmt uns das nicht so übel, wenn wir hier ein, zwei... Bernhardsson hat 9 Vorlagen. Der hat gefühlt 3 Spiele gemacht. Wie kann das überhaupt sein?
Ja, das stimmt. Das ist mir auch vor ein paar Wochen mal aufgefallen, dass der eigentlich voll solides Gott dafür, dass er kaum spielt, weil er nur verletzt war.
Dass der nie da ist.
Ich fand auch generell, wir haben ja jede Woche verfolgt. Und dann denkst du zurück und hast wieder alles vergessen eigentlich.
Ja. Bevor wir es hier noch vergessen, unsere täglichen Haaraufereien mit Bernat.
Ja, stimmt. Ja, ja, wir werden beide keine Fans mehr, glaube ich.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja, und sonst schreibt doch gerne selber mal in die Kommentare, was euch in dieser Saison so, welches Spiel, welcher Spieler, welche Situation vielleicht auch euch so im Gedanken geblieben ist. Ich glaube, wir haben hier jetzt ja recht viel zur Schau gegeben. Und ich hätte auch ehrlich gesagt nichts mehr, oder hättest du noch was?
Nö, ich auch erstmal nicht. Also wie gesagt, wir werden dann jetzt die Tage uns an den Rückblick setzen für die einzelnen Mannschaften. Das wird dann so Pi mal Daumen 10 Minuten pro Team werden das dann werden, denke ich.
Ja.
Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr da noch am Start seid. An alle, die uns jetzt verlassen, hört trotzdem gerne weiter zu. Würden wir uns sehr freuen.
Vor allem diese Saison ist ja jetzt nur auf dem Papier zu Ende, aber wir werden ja noch so ein bisschen darüber hinausgehen und mit den Dorfwappen, also mit euren Dorfverein, das Wappenranking, da könnt ihr auch noch mitmachen oder Q&A-Fragen stellen, das sind ja Sachen, die man auch machen kann, wenn man Erst- oder Drittliga-Verfolger ab jetzt ist.
Ja, genau, viel mehr habe ich auch nicht zu sagen. Danke fürs Zuhören, es war mir eine Ehre und ich bin platt von der Relegation.
Ja.
Und auch froh, dass wir das dieses Jahr nicht machen mussten. Und
ich auch.
Ja, damit überlasse ich dir das letzte Wort.
Wow. Novum hier, glaube ich, wirklich. Ich kann mich da nur anschließen. Wir haben es jetzt schon gesagt. Ich gebe hier noch einmal die Kanäle durch. Entweder hier in den Kommentaren gerne eure Sachen schreiben, die euch auf dem Herzen liegen oder die wir von euch fordern. Dann Instagram 100% Podcast. Da natürlich auch gerne schreiben. Da sind wir sehr aktiv. Oder 100unterklasse@gmail.com. Gibt's auch immer noch. Da auch gerne schreiben, was auch immer, Bild schicken. Bitte Bilder unter oder ohne FSK 18 Richtlinien. Also das wäre sehr nett, wenn wir da nicht irgendwie komischen Bilder kriegen, sondern am besten nur von Dorfvereinen, Wappen oder so. Dann bleibt mir auch nichts mehr anderes übrig, außer zu sagen, habt einmal eine schöne Zeit, genießt mal so ein bisschen, ja, so Turnierbaumfußball und ciao.